herzlich willkommen zum Uncast Episode 93. Jawohl, wir gehen unermüdlich auf die 100 zu. Ja, das ist ja ein denkwürdiger Zeitpunkt. Naja, egal. Bevor ich jetzt heute so richtig reinstarte, will ich erst nochmal einen Nachtrag loswerden zur Music Unlimited App, die letzte Woche App der Woche war. Ich habe die jetzt auch mal mit 3G-Verbindung getestet und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die erwähnt werden sollten, bevor man sich hier zu einem Abo entschließt, obwohl man ja einen Monat sowieso kostenlos ohne Angabe von irgendwie Bankdaten etc. mit seinem Account da anmelden kann. Man darf nur nicht vergessen, die automatische Erneuerung dieses Abos gleich danach, nach der Installation oder nach der Registrierung da abzuschalten. Das ist wichtig. Auf jeden Fall läuft die App im Wi-Fi-Netz recht gut, ganz im Gegensatz dazu, wenn sie im 3G-Netz ist. Also da kriegt man oft eine Nachricht, dass der Server nicht erreichbar wäre. Da muss man ein paar Mal probieren, manchmal 5-6 Mal und dann irgendwann funktioniert das. Zum Beispiel, wenn man einen Song startet, dann sind auch die nicht nur die Ladezeiten der App, also wenn man die zum ersten Mal startet, das hatte ich ja schon erwähnt letzte Woche, aber auch wenn man dann zum Beispiel einen neuen Song anspielt oder aus der Liste auswählt, bis der anfängt zu spielen, das dauert manchmal richtig lange im 3G-Netzwerk. Das ist äußerst negativ. Das trübt wirklich den Spaß an diesem Dienst merklich. Wie gesagt, Music Unlimited hat ja die größte Musikauswahl, die ich bisher bei so einem Streamingdienst gesehen habe. Aber diese Probleme, die es da gibt, bei der Android-App zumindest, sind so groß, dass es eigentlich keine Alternative mehr zu dieser .com ist. Dieser ist dann meiner Meinung nach deutlich besser. Spotify hat jetzt auch eine Testversion herausgebracht von einer neuen überarbeiteten App für Ice Cream Sandwich. Da kann ich aber jetzt noch nichts dazu sagen. Aber Sony muss da bei der Music Unlimited App noch einiges ändern. Deutlich auch die Verbindung da verbessern. Was komischerweise der Fall ist, ich habe zuerst Music Unlimited verdächtigt, dass die sehr viele Datenübertragung deswegen alles so langsam ist und so, aber das stimmt nicht. Die Datenübertragung ist laut dem Protokoll auf dem Handy sogar relativ gering. Warum das dann alles so langsam vonstatten geht, ich weiß es nicht. Da werkelt bestimmt wieder im Hintergrund ein Kopierschutz oder ähnliches. Ist zu heftig und deswegen, trotzdem, dass es letzte Woche App der Woche war, kann ich es jetzt auch nur noch eingeschränkt empfehlen, wenn man vorhat, das tatsächlich draußen zu benutzen. Ich denke, das ist ja dann auch Sinn und Sache von dem Ganzen. Ja, also vielleicht doch nochmal einen Blick auf dieser.com werfen oder auf Spotify schauen. Das hatten wir schon. Ja, dann geht's los mit den Themen heute und zwar Google Cloud Print. Ich denke, die letzten Neuerungen, die es da gab, machen es durchaus interessant, mal darüber ein bisschen zu reden. Und zwar, Google Cloud Print ist ja ein Drucksystem, das quasi ermöglicht, von verschiedenen Browsern aus über den Desktop an seinem Drucker zu drucken. Das heißt zum Beispiel also auch, dass man von einem Gerät unterwegs, eben wenn der Computer daheim an ist, so die Anfragen schickt an das Google Cloud Print und dann wird es dort ausgedruckt. Es kann auch so gemacht werden, dass man quasi druckt, der merkt sich das, die Druckaufträge, und es wird dann gedruckt, wenn man dann heim eben seine Kiste anschaltet. Soweit ist das noch nicht so aufregend. Warum sollte man von irgendwoher was drucken, ja, wenn man ja dann doch daheim natürlich sein muss, ja klar, sinnlos. Aber wenn man mehrere Geräte hat, muss man eben kein Druckernetzwerk mehr einrichten, sondern kann das eben wunderbar machen über dieses Google Cloud Print. Was dann auch noch geht, und das finde ich viel, viel faszinierender, für Chrome gibt es ja ein Plugin. Wenn man den installiert, dann kann man nicht nur jetzt eben an Drucker diese Druckaufträge schicken, nein, sondern es geht jetzt auch Google Docs, also als PDF, direkt in Google Docs speichern. Und das ist was ganz, ganz Faszinierendes. Das bedeutet im Prinzip, alles, was man ausdrucken kann, kann man als PDF direkt in Google Docs speichern, ohne dass man das dann irgendwie nochmal in Datei und dann wieder hochladen muss, sondern direkt, man hat es in der Cloud, und wer eben diese Dienste nutzt, der wird das also nicht mehr vermissen wollen. Das ist eine faszinierende Sache. Genauso geht das jetzt auch, wer diese Beta-Version von Chrome für Android installiert hat, der kann jetzt auch auf sein Handy drucken. Ja? Da wird im Hintergrund dann tatsächlich ebenfalls ein PDF gemacht, das dann eben im Chrome-Browser aufgerufen wird zum Anschauen. Ja? Auch das ist eigentlich dann eine interessante Sache, wie man die Daten dorthin transferieren kann. Ich konnte es noch nicht probieren, weil ich habe den Google Chrome nicht drauf. Es braucht mir so, ja, sagen wir mal, 40 Megabyte zu viel auf dem internen Speicher. Wenn das vielleicht irgendwann mal App2SD hat, dann vielleicht werde ich es dann nochmal installieren. Aber generell lehne ich natürlich solche Mega-Browser da ab in der Größe auf einem mobilen Handy. Das ist für mich irgendwie nicht ganz nachzuvollziehen. Aber egal, auf jeden Fall, da müssten die Daten abgelegt werden, und dann kann man es eben zumindest direkt sehen. Ob man es dann nochmal offline abrufen kann, weiß ich jetzt nicht genau. Das müsste man dann nochmal ausprobieren. Also Google Cloud Print verbindet nicht nur jetzt den Drucker mit dem Netzwerk, sondern eben auch Geräte untereinander, wie zum Beispiel eben dann so ein Desktop mit dem Handy. Ja. Und das ist schon interessant. Gut, für uns jetzt nicht unbedingt interessant ist, dass man auch auf FedEx Stellen drucken kann. Also wenn man zum Beispiel einen FedEx-Auftrag hat, ja, FedEx ist so ein Paketdienstleister und Briefdienstleister, wenn man so will, ja. Und das kann man in den ganzen USA nutzen, und dann wird einfach der Auftrag an FedEx geschickt, und die sitzen dann alles in Gang, das heißt, dann kommt dann ein Fahrer und holt das Paket ab, etc. Also, das kann man jetzt auch direkt aus dem Google Cloud Print machen. Äußerst interessant, für uns natürlich vollkommen sinnlos, weil, ja, das geht natürlich nicht bei uns. Aber vielleicht gibt es ja mal sowas mit der Post auch, oder mit Stampit zum Beispiel, ja. Stampit heißt das bei uns, Stampit immer noch, ich weiß nicht, also der Postfrankierdienst, ja, das wäre doch was, wenn man hier so einen Auftrag dann direkt an Stampit schicken könnte, und dann, ja, was weiß ich, kommt dann eben als Mail zurück die Datei, die man dann ausdrucken muss, oder was weiß ich, vielleicht direkt an den Drucker, der dann wieder da drin hängt. Also wieder so eine Schleife bildet. Oh, das ist ja aufregend, aufregend, aufregend. Ja, also Cloud Print ist universell, ja, und einsetzbar. Und eben diese Google Docs-Funktion, die finde ich wirklich sehr, sehr genial. Wer Chrome für Android drin hat, kann natürlich auch von einem Android-Gerät dann, also von Chrome, dann eben drucken auf den Drucker. Auch das ist vielleicht erwähnenswert und interessant. Ich selbst finde es jetzt nicht ganz so prickelnd, weil ich möchte eigentlich genau von dem Papier ja so gut wie es geht weg. Ich brauche kein Papier mehr. Bei mir wird alles eingescannt und dann das Original fortgeworfen. Ja, zumindest das, was rechtlich okay ist. Die vorsintflutlichen Bürokratie, Gewohnheiten werde ich dadurch nicht ändern können. Aber alles, was rechtlich geht, wandert bei mir sofort in den Müll, nachdem ich es abgescannt habe. Übrigens dafür auch CamScanner Plus, das war auch mal App der Woche, oder CamScanner Pro heißt das, glaube ich, für Android, das sehr gut geeignet. Unglaublich, was man mit seiner Android-Kamera, zum Beispiel auf dem Nexus S, da habe ich es ausprobiert, alles machen kann. Sofern die Kamera Autofokus hat, geht das wunderbar. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut die Qualität das sein kann. Das könnt ihr nicht glauben. Mein Scanner habe ich schon eingemottet. Ja, und dann kommt noch ein anderes Thema zum Tragen, was mir schon eigentlich schon seit einigen Wochen auf der Zunge brennt, ja. Es soll ja demnächst ein Intel Android Gerät rauskommen, also ein Android Gerät basierend auf einem Intel Prozessor. Und zwar soll das laut Aussage von Intel CEO Paul Otellini, so heißt der, ich kann ja nichts dazu mehr, soll das noch bis Ende der Woche erscheinen. Ja, und jetzt kann man natürlich mal überlegen, gut, ob das jetzt eine Woche mehr oder weniger, das ist ja auch egal, nur das Problem ist, oder es werden Probleme kommen. Ja, der Prozessor ist anders. Das ist ein anderer Prozessor, ganz anderer Befehlssatz. Und bei den Entwicklern werden jetzt langsam aber sicher wieder die Alarmglocken angehen. Wie hat Google das mit Android gelöst? Ja, fest steht also, die Java-basierten Programme, ja, die mit dem Dalvik programmiert sind, die sind davon nicht betroffen, weil das wird intern einfach umgesetzt. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen, zumindest nicht jetzt grundlegende Probleme sind da zu erwarten. Allerdings bei jeder, sage ich mal, großen, schnelleren App, da wird ja System programmiert. Und da wird es auf jeden Fall neue Versionen geben müssen von den Sachen. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich weiß da jetzt nicht genau, wie Google das mit diesem Intel Chip da gelöst hat. Ist da eine Emulationsschicht dazwischen oder nicht? Wenn ja, wird es auf jeden Fall Geschwindigkeitsprobleme mit sich bringen. Emulationen in dem Ausmaß, Prozessor-Emulationen, das wird schon, also dann den größten Teil der Rechenleistung verbraten. Wenn es keine Kompatibilitätsschicht, also Emulationsschicht gibt, dann werden die Programme überhaupt nicht laufen, die es momentan gibt, auch für Android gar nicht. Das muss dann komplett neu gemacht werden, sobald die Programme eben statt Dalvik die Systemprogrammierung nutzen. Das sind sehr, sehr viele, alle, sage ich mal, größeren Programme und die allermeisten Spiele nutzen eben da die Systemprogrammierung. Es gibt da gar keine Chance, dass die laufen. Also das ist nicht möglich, weil eben der Prozessor komplett anders ist. Und das bringt ja eigentlich die echte Fragmentierung mit sich. Ja? Ich hasse diesen Begriff und der ist total überbewertet. Und ich finde, verschiedene Betriebssystemen oder Betriebssystemversionen hat nichts mit Fragmentierung zu tun, sondern ist einfach ganz normal. Ja? Das gibt es in jedem Bereich, sei es jetzt Desktop oder eben im Mobilbereich, das ist wurscht. Nur, wo bei mir die Alarmglocken schrillen, ist, wenn dann verschiedene Prozessoren für das gleiche System benutzt werden sollen. Das kennt man ja sogar schon aus dem Betriebssystem, ja, 64-Bit-Versionen, insbesondere unter Linux, aber auch unter Windows ist das ein Thema, 64-Bit- und 32-Bit-Versionen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und oftmals ist dann eben auch nur die Kompatibilitätsschicht dafür verantwortlich, dass überhaupt was Vernünftiges läuft auf den 64-Bit-Systemen. Und obwohl das nicht direkt vergleichbar ist mit dem Prozessor, weil das ja nicht nur eine sag ich mal, eine größere Bandbreite hat, Quatsch, eine größere Bitbreite, sondern eben komplett ein neuer Prozessor ist. Ja. Wie soll man das sagen? Da könnte man probieren, auf dem Amiga eine Android-App zum Laufen zu bringen. Das geht. Aber ja. Wie? Und das ist nämlich genau das Problem. Und da habe ich schwere Bedenken. Natürlich sieht Intel da überhaupt kein Problem und sagen, dass die allermeisten Apps innerhalb kürzester Zeit angepasst sind und so weiter und so weiter. Nur, auch wenn es vielleicht nicht sehr aufwendig ist und es wird da sicherlich von Intel und von Google etliches an Tools zur Verfügung gestellt werden, die ein Portieren von einer App für einen ARM-Prozessor ganz stark vereinfachen, damit ihr auch auf dem Intel-Prozessor lauft, auf dem Atom-Chip, ja, der übrigens mit 1,6 GHz ausgeliefert werden wird, als erstes Mal. Und dennoch bleibt dann eben die Sache, werden die Entwickler das dann überhaupt machen? Ja. Ich meine, das ist dann erstmal ein Gerät, das da rauskommt. Mit Intel-Prozessor werden die Entwickler da drauf dann überhaupt reagieren. Ich meine, ob sich das dann rechnet, das darf noch bezweifelt werden. Dann werden später, soll da noch ein zweites rauskommen. Und man weiß dann halt nicht, wie das weitergeht. Also ich finde das, ehrlich gesagt, diese Android, ich möchte uns sagen, Abspaltung für diese Intel-Prozessoren schon ziemlich seltsam und ich kann mir das nicht ganz so vorstellen, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Und das wird, wie gesagt, viele Probleme für die Entwickler mit sich bringen, aber auch für die Anwender, die dann nämlich eben, wenn sie so ein Gerät kaufen, feststellen, dass die meisten Apps erstmal nicht funktionieren. Ja, so macht euch schon mal bereit, den Entwicklern jede Menge E-Mails zu schreiben. Ich habe einen Intel, ich möchte das auch benutzen. Ja, und wer weiß, vielleicht umgekehrt auch mal so, wobei das nicht abzusehen ist, seitdem Intel-Prozessoren hätten auf einmal mehr als 50% Marktanteil. Das wird noch ein paar Jährchen dauern, dann, wenn überhaupt jemals passieren wird. Dass dann vielleicht irgendwann auch das ein oder andere Programm nicht mehr gleich rauskommt für die ARM-Prozessoren. Ne? Ich meine, ich kann auf der einen Seite natürlich Google auch verstehen, dass sie sich für die Zukunft alle Optionen offen halten wollen. Aber ich kann mir schon die Schlagzeilen in der gegnerischen Fachpresse gut vorstellen. Ja. Das wird wieder was geben. Also das wird wirklich nicht schön werden. Ich befürchte. Alle reden ja wegen den verschiedenen Betriebssystemversionen schon, wie schlimm das ist für die Entwickler und ach, herrje, und gejammert wird am laufenden Band, arme Entwickler müssen so viel berücksichtigen, wenn sie was programmieren. Tja, die können nicht einfach irgendein Programm schreiben, irgendwas hinklatschen und das läuft dann einfach überall auf allen Android-Handys. Sowas, sowas, sowas. Aber jetzt kommt das raus und da kann ich dann, wenn ihr eben die Ironie meiner Stimme gehört habt, ja, da kann ich das dann aber auch ein Stück weit verstehen, wenn sich da Entwickler dann vielleicht beschweren. Denn das ist ein richtiges Problem. Da muss man nicht nur einfach gut programmieren, damit es überall läuft. Ja, liebe Entwickler, wenn man vernünftig programmiert und sich an die Guidelines von den Android-Geräten und an die UI hält, dann funktionieren die Programme normalerweise auf allen Android-Handys, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Das ist also eure eigene Schuld. Nur hier ist es nicht die Schuld von den Entwicklern, sondern rein nur von dem Prozessor, der komplett unterschiedlich ist. Und das wird schwierig werden. Wie gesagt, es gibt Compiler-Aufsätze dafür, um das alles relativ glimpflich ablaufen zu lassen. Nur das wird dann auf jeden Fall notwendig sein, dass jede Applikation, die auf einem Intel-Gerät läuft, zumindest nochmal durch einen Compiler läuft. Und da sehe ich ehrlich gesagt wirklich Probleme. So, dann kommen wir zu den News. Und diesmal habe ich etwas über das Draw Something Update. Draw Something ist ein Game, das ist ja, relativ schnell auf der Bildfläche erschienen, könnte man meinen, und hat sich sofort großer Beliebtheit erfreut. Da muss man eben so Sachen zeichnen und jemand anderes über das Netz muss das dann erraten und so weiter. Hört sich simpel an, aber da gibt es dann natürlich einige Elemente, die das Ganze noch ja, ein bisschen interessanter machen. Und das ist kostenlos, das Spiel. Man kann aber wie so oft eben dann halt Zusatzfarben etc., die man dann zum Zeichnen braucht, kaufen. Ja. Und auf Android hat das einen großen Vorteil, zum Beispiel so auf so großen Telefonen wie dem Galaxy Note, der auch noch einen Stylus, das auch noch einen Stylus mitbringt. Ja. Da ist es natürlich super gut zu spielen, klar, weil das Zeichnen mit dem Stylus total besser ist als eben mit dem Finger auf dem Display rumzuwischen. Ja, also das bringt jede Menge Spaß. Das Spiel übrigens als kleiner Hintergrund, es war ist ziemlich skurril. OMG Pop, ja, so heißt die Firma ursprünglich, die das gemacht hat. Die gibt schon längere Zeit, haben aber eben nie große so Riesendinger. Riesenerfolgen gehabt, außer eben jetzt dieses Draw Something. Und da wurden die übrigens jetzt vor kurzem auch von Zynga gekauft, also komplett übernommen. Und Zynga ist jetzt eigentlich der Besitzer von diesem Draw Something. Also das ist schon ziemlich bemerkenswert. Wie viel Geld da geflossen ist, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ging relativ schnell. Zack, zack. Ein Hit gelandet und schon gekauft von Zynga. Wahnsinn. Es gibt übrigens auch eine Version, die kostet Geld, 99 Cent. Und da hat man dann eben, ja, eben mehr Farben zur Auswahl gleich von Anfang an, etc. etc. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und das Ganze hat jetzt ein Update erfahren. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, in der App auch noch zu den Zeichnungen eben auch Kommentare zu machen. Man hat jetzt eine Undo-Funktion und eine Refresh-Funktion, damit man auch den aktuellen Inhalt vom Bildschirm sicher ist, dass man den auch sieht. Ja. Ist, finde ich, wie gesagt, ziemlich interessant. Warum es ist nicht App der Woche? Ja, ich habe da noch keine Zeit gehabt, mich da richtig reinzuknien mit dem Draw Something. Muss es aber ehrlich gesagt mal machen. Ich weiß nicht, das irgendwie ist es nicht ganz so mein Spielkonzept, zumindest mal so vom Anhören her. Aber das sollte man vielleicht mal anspielen und dann sehen, was da, ob es einem zusagt. Vielleicht habe ich auch deswegen eine Abneigung, weil ich so mies bin im Zeichnen, dass man wahrscheinlich eh meine Zeichnung nicht erkennen kann, selbst wenn es drunter schreibt, was es ist. Eieiei. Gut, App-Update gibt es auch bei Read It Later. Beziehungsweise Read It Later gibt es überhaupt nicht mehr. Was ist das? Ja, und zwar gab es eben eine Dienstumbenennung. Ich habe keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Auf jeden Fall heißt jetzt die App eben Pocket. Ja, und nicht nur die App heißt Pocket, sondern der ganze Dienst heißt jetzt Pocket. Und das heißt wieder mal Umgewöhnung, aber ich finde der Name Pocket eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, dass sie den bekommen haben. Das wundert mich. Aber ja, finde es ganz okay. Die App hat eine deutliche, deutliche Verbesserung erfahren. Die sieht jetzt richtig gut aus sogar. Ist Ice Cream Sandwich kompatibel geworden, unterstützt also alle Funktionen und ja, ist richtig schön. Sieht aufgeräumt aus, hat mehr Funktionen hinzubekommen und auch etwas schneller. Ich selbst habe Read It Later wenig benutzt, weil ich eigentlich so das über die Google-Dienste mal wieder mache. Ja. Wenn ich irgendwo auf einer Seite bin, dann kann ich ja auch Inhalte bzw. einen Link von der Seite irgendwie übertragen auf andere Google-Dienste. Also man muss nicht unbedingt mit diesem Read It Later arbeiten. Read It Later ist aber für verschiedene Systeme erhältlich. Desktop, verschiedene Smartphones und eben auch Android und da geht es eigentlich schon In die richtige Richtung. Ich denke, dass da viele Leute auch Spaß dran haben und die Community zeigt ja auch, dass Read It Later oder naja, Community, die Nutzerzahlen zeigen, dass eben Read It Later auch beliebt ist. Also getpocket.com ist die neue Domain dann auch und dort gibt es eben jetzt diesen neuen alten Dienst und in dem Play Store findet ihr dann auch jetzt diese neue App für das ehemalige Read It Later. Dann, jetzt wollen wir mal wieder über ein Thema sprechen, was wir schon dauernd oder oft drüber geredet haben. Ja, immer wieder taucht es auf. Letztes Mal war es, glaube ich, vor ein, zwei Monaten, da ist es wieder aufgetaucht und jetzt kommt es wieder an die Oberfläche. Google Drive soll nächste Woche kommen, also Montag, wenn ihr jetzt den Podcast hört, diese Woche. Und ja, ich würde gern, jetzt voller Euphorie und so mich fragen oder freuen drüber, ja, dass es wieder das Google Drive vorhanden ist bald, aber naja, ich sag mal so, ich glaube es erst, wenn es da ist. Also ich glaube sogar erst, wenn ich es benutzen kann. Ja, weil das ist ja auch wieder die bange Frage, ja, wer kann das benutzen dann? Ja, startet es weltweit, startet es mal wieder nur in den USA, etc., etc. Wer weiß. Deswegen, ich glaube es erst, wenn es bei mir auf dem Handy und bei mir auf dem Computer läuft. Vorher nicht. Es ist in letzter Zeit bei mir auch der, naja, sag ich mal, der Kritikfaktor ein bisschen gestiegen, weil das, was man so hört an Gerüchte, zum Beispiel jetzt 5 GB frei, das ist zwar ganz nett, ja, aber viel wichtiger ist es doch, wie viel kostet der Speicher und wie viel Speicher kann man machen. Ich habe vor einem Jahr etwa mal gesagt, wie fantastisch der Google Doc Storage ist und wie super günstig. Aber die Anforderungen, die steigen halt Jahr für Jahr. Und jetzt ist dieser Storage-Speicher eigentlich vom Preis her nur noch akzeptabel, gerade mal akzeptabel und für höhere Daten auch nicht mehr auch nicht mehr sinnvoll. Ja. Also Live-Drive bietet zum Beispiel für etwa, ich glaube, 10 Euro, das sind 16 Euro, ich weiß nicht mehr, ich glaube 16 Euro, bietet LiveDrive 5 Terabyte Daten an und unbegrenzt Speicher, um seinen Computer zu sichern, also ein Backup zu machen. Unbegrenzt Speicher dafür. Also ich möchte eigentlich gern unbegrenzt Speicher haben, weil diese 5 Terabyte, okay, sind gut, ja. Aber ich habe ausgerechnet, dass an Daten alleine das, was ich aufnehme an Filme beispielsweise im TV, da habe ich ja extra dafür so einen Recorder gekauft, ja, und speichere das dann auf Festplatte quasi ab. Allein für das brauche ich im Jahr 6,2 Terabyte Speicher. Im Jahr. Und das sind noch nicht die anderen Daten dabei. Gut, das sind nicht ganz so viele, ja, aber immerhin, ja, was heißt nicht ganz so viele? Ein Terabyte wird dann auch nochmal dazukommen, locker im Jahr, für die ganzen Fotos und so weiter. Das sind ja auch noch nicht mal meine privaten Videos drin, die ich selbst mache. Ja. Und ich würde sagen, ich brauche insgesamt, würde ich schon 8 bis 9 Terabyte pro Jahr brauchen, im Moment. Und die Datengröße steigt ja immer. Nächstes Jahr wird es sicherlich mehr brauchen, weil dann zum Beispiel auch mehr in HD angeboten wird und eben die Aufnahmen in HD sind und das viel, viel mehr Speicher machen, auch wenn ich das HD gar nicht will. Nur das Runterrechnen ist mir dann zu aufwendig. Also, da geht es richtig gut zur Sache und deswegen, wenn man seine Daten eben alle in der Cloud haben will, dann sind diese Dienste momentan schon überholt, die sind nicht mehr praktikabel und da müsste das Google Drive mal Nägel mit Köpfen machen für ein fester monatlicher Betrag, unbegrenzt Speicher. Google könnte das sicherlich. Vielleicht machen sie es auch. Man weiß es ja noch nicht, wie die Paid-Modelle aussehen. Wenn die allerdings so sind wie die Google Doc Storage-Angebote, dann sind sie für einen echten Online-Speicher nicht zu gebrauchen. Sage ich knallhart. Und Das sage ich, obwohl ich noch vor einem Jahr eben diesen Preis von Google Doc Storage in den Himmel gelobt habe. Jetzt ist es eben nicht mehr so. Und je länger es dauert, frage ich mich dann auch, was das dann hinausläuft. Also ich kann da schon fast mich nicht mehr drüber freuen, weil es eben auch so viele verschiedene Anbieter gibt, die sich in der letzten Zeit gut gemausert haben. Wie gesagt, momentan ist Livedrive wohl der Beste, danach kommt Box.com. Auch die sind gut, da habe ich übrigens noch später einen Tipp dafür. Aber naja, das tut sich so alles halt zusammen aufbauen und momentan sehe ich eben ja die Euphorie etwas gedämpft. Ich wüsste jetzt nicht, wie Google das Google Drive wirklich riesig einschlagen würde, außer eben unlimited Cloud Space für Apple und ein Ei. Ja. Also wenn das wieder so hohe Preise sind, 20 Euro im Monat, das ist zum Beispiel zu viel, auch für unlimited. Ja, ich weiß, das klingt wieder so, ich will alles kostenlos haben, aber ja, sind wir mal realistisch, das wären 20 Euro im Monat. Also 10 Euro im Monat ist okay, 10 Euro im Monat feste Belastung. Ja. Wenn ich das dann über ein Jahr rechne, dann bin ich bei 120 Euro. Ja. Dafür kriege ich dann eben auch schon mal so 2-3 Terabyte an Harddisks. Deckt zwar bei mir dann auch nicht ganz ab, aber dennoch, ja, diese Preise fallen eher. Und also. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es darf eben kein preislicher Nachteil gegenüber dem Offline-Speicher haben. Im Gegenteil, es muss ja einen Vorteil haben, damit es einen Anreiz besteht, eben auch den Cloud Storage zu nutzen. Auch wenn für mich dann der Vorteil besteht, dass ich mich hier nicht mehr um die Geräte kümmern muss und um die Platten, um Platteverwaltung und Backups. Aber hat auch einen Nachteil. Ich muss alles über die Netzverbindung ziehen und tja. Das ist eben auch ein Nachteil bei Cloud Space. Gut, ich gehe mal weiter. Geotagging in Fotos ist genial. Einfach super. Das war letzte Woche wohl mal kurz in Kritik. Deswegen, weil eben da Cloud-Daten in einem File Geodaten in einem File abgespeichert werden, wenn man Fotos macht. Das wird einfach benutzt von der Android-Galerie, die dann eben diese Geotagging-Informationen abspeichert, nochmal separat. Im Foto selbst ist ebenfalls in den EXIF-Daten ja, sind ebenfalls diese Geotags vorhanden. Das ist ein Feature, das ist eine Funktion, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Ich mache alle meine Fotos mit Geotagging, dann weiß ich nämlich, wo habe ich die aufgerufen, auch noch in 10 Jahren, ja, wo habe ich die aufgenommen. Und dann brauche ich mir das nicht drunter zu schreiben, ja, das war dort und das war da, so wie man es früher im Album gemacht hat, ja, sondern diese EXIF-Daten sind in dem Bild automatisch enthalten. Diese Funktion kann man ausschalten in der Kamera, also wer da Bedenken hat, kann das rausmachen. Ich bin froh, dass es hier automatisch abgespeichert wird, wenn man das aktiviert in der Kamera-App. Weil das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion für mich, wenn ich unterwegs bin, dass ich eben auch dort die Daten habe. Ja. Und ich kann immer diese Diskussion nicht verstehen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendwie da was erschwert wird, um das zu tun. Also wenn ich vor jedem Bild gefragt werden würde, ob hier die Geodaten drin sind, dann, ja, also das wäre echt mies. Solche Module werden übrigens auch von anderen Herstellern, von Kameraherstellern teuer verkauft, damit die Kamera nachgerüstet werden kann und eben diese Fotos per Geotagging versehen werden kann. Und auch die Geotagging-Kameras, die das automatisch machen, sind ziemlich teuer, auch wegen dieser Funktion. Also es ist eine Funktion, für die zahlen die Leute ziemlich viel, dass man sie hat. Und ich glaube, das ist dann auch richtig gut, dass sie vorhanden ist in den Android-Geräten. So, wer sich richtig quälen will, der kann auch einen HTC One X Falltest jetzt auf YouTube begutachten. Ich habe auf jeden Fall mal das verlinkt, das Video. Ich sage schon mal vorneweg, also das HTC One X hat offenbar kein Spezialglas. Ja. Ja, sieht nicht so gut aus da. Aber immerhin, es ist mal, ja, nicht, es geht mal nicht sofort kaputt, wenn es hinfällt. Ja, aber wenn es auf die falsche Stelle fällt, wie man schön im Video sehen kann, dann ist es geliefert. Ja. Schade, HTC vielleicht, dem One X vielleicht noch etwas besseres Glas geben können, aber vielleicht haben sie gedacht, naja gut, die iPhones, die fallen hin und sind sofort kaputt, dann können wir das mit unseren auch machen. Na gut. Dann haben wir noch ein paar Zahlen über Android-Entwickler. Jawohl, Android-Entwickler, die sind naja, ziemlich engagiert, was Android auch betrifft. Ja, im Gegensatz zu dem, was oftmals gesagt wird. 58% von diesen Entwicklern sind unabhängig und nur 40% etwa sind einer Firma fest zugeordnet. 2% andere, was das heißen soll, weiß ich auch nicht. wie viele Leute arbeiten in diesen 40% der Firmen? 45% ist ein einziger Angestellter. 2 bis 5, 27%, 6 bis 10, 7% und mehr als 10 Personen, 22%. Ha! Und wie viele Apps wurden entwickelt? 32% haben noch keine entwickelt und arbeiten dran. 13% haben 1 bis 5 Apps entwickelt und 52% haben schon 6 bis 9 Apps entwickelt und 4% mehr als 10 Apps. Achtung jetzt, festhalten, damit es hier nicht, ja, irgendwie, oder damit hier irgendwas nicht missverstanden wird. Welche Markets werden außer dem Google Play Store benutzt? Ja, 66% Amazon App Store, 49% Slide Me, 39% oder benutzt Getcha, 25% Handango und 25% andere. So, warum können sich die Zahlen überlappen? Klar, weil ja ein Entwickler auch mehr als ein App Store benutzen kann. Ja. What OS? Do you develop apps for? Ja, also für welches OS? OS wird Apps entwickelt. 62% Android, 37% Apple, 15% Windows, 10% BlackBerry und 7% andere. Hehehe, sag ich nur. Und für 58% ist auch die Entwicklung der Apps für Android der Haupt Beruf. Sehr schön. Also es gibt hier noch mehr, was so einzelne Aufführungen, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Am besten schaut ihr euch mal die schöne Grafik an. Das ist auch sehr, sehr schön. Interessant ist bei der Frage, wo man denn, also wo die Entwickler herkommen. Ja, 19% ist die United States und Deutschland ist da nicht vertreten. Also was ist denn da los? Schämt euch, ja? Mensch, Mensch, Mensch. Gut, also wie gesagt, schaut euch mal die Grafik an. Schon könnte ich jetzt noch mehr Zahlen hier euch um die Ohren werfen. Das bringt ja nur bedingt was. Nikon bietet einen Wireless Android Adapter für SLR-Kameras an, also für die Spiegelreflexkameras. Das ist schön. Das ist wunderbar. Die werden per USB angeschlossen an die Kamera und senden dann wireless eben die Bilder an die Android-Geräte. Bisher ist das nur für Android erhältlich. Also da hat Android mal wieder die Nase vorn. Sehr schön. Und das bedeutet, man kann einfach, wenn man zum Beispiel ein Bild mit der Nikon-Kamera aufnimmt, dieses dann auch einfach zum Beispiel auf Google Plus gleich sharen oder gleich bloggen. Ja? So, was ja auch häufig gemacht wird mit der eingebauten Kamera vom Handy, ja? Wo man dann unterwegs halt irgendwas aufnimmt und dann eben gleich das Bild postet, damit man zum Beispiel mit der Bekannten zum Beispiel sieht, wo man gerade ist und so weiter und so weiter. Und das geht eben jetzt auch mit den Nikon-Kameras und diesem Adapter. Sehr schön, finde ich das. Und da hat Nikon mal eine richtig gute Idee gehabt damit, was das kostet, steht jetzt in dem Artikel nicht dabei, aber gut, it's a Nikon, ne? Oh nein, das war Sony, naja, egal. Auf jeden Fall, man sollte schon mit ein paar Euro rechnen, aber ich denke, das ist für Leute, die es häufig machen, auch ziemlich gut. Schließlich kann man dann auch ein Foto sharen, das von der Qualität her noch besser ist, selbst wenn man es runterrechnet vom Verschicken. Denn die Qualität von den Objektiven ist natürlich viel, 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 viel besser. Aber ich glaube, das brauche ich nicht zu sagen, als die Objektive von einem Handy, wenn man die als solche überhaupt bezeichnen will. Dann noch was. Wir haben mal vor kurzer Zeit drüber gesprochen, warum die Android-Tablets so schlecht abschneiden. Und da habe ich ja auch schon gesagt, die schneiden eigentlich gar nicht so schlecht ab, wie wir hier vielleicht in Deutschland denken. Und das wurde jetzt auch bestätigt von einem Analyst von Javelin Strategy and Research aus Kalifornien. Der hat nämlich festgestellt, dass 35% des US-Tablet-Marktes bereits auf Android funktioniert. 35%. Und dass es nicht mehr lange dauert, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, diese Zahlen, bis das iPad überholt wird von den Android-Tablets. Das würde auch erklären, warum Apple wie verrückt ohne Rücksicht auf PR-Verluste gegen die Tablets vorgeht. Und die scheinen wohl zu sehen, was auf sie zukommt. Klar, bei den Wachstumsraten. Das iPad 3 dürfte jetzt natürlich wieder ein bisschen Luft gegeben haben erstmal, aber der Trend ist nach wie vor ungebrochen. Und wenn man sich das mal anguckt bei dem Vorsprung, bei dem zeitlichen, das das iPad hat, wie stark die Android-Tablets da schon aufgeholt haben, das ist schon nicht schlecht. Übrigens, die Android-Tablets, die hier angegeben sind, ja, da war nicht der Amazon Fire dabei, ist nicht dabei. Ja. Also zusammen laut der Grafik, wobei ich das hier, ja, wobei das hier wohl irgendwie, da fehlen 3% irgendwie, wären das 42%. Und das ist schon mal ziemlich gut. Aber es ist okay, dass man dass man den Amazon Fire vielleicht nicht direkt zu den Android-Tablets hinzuzählt, sondern nochmal separat mit 10% auflistet. 10% Anteil am Market hat der Amazon Fire oder Kindle Fire. Ja, genau. Ja, so sieht das aus. Also gar nicht mal so verkehrt. Sieht doch gut aus, ja. So, ich habe noch einen Tipp für Box.com-Nutzer. Und zwar gerade die Leute, die Linux benutzen, die ärgern sich ja immer über den fehlenden Desktop-Client. Und auf den Android-Handys und Tablets gibt es ja schon eine schöne App, nur wie man komfortabel eben dann die Daten, also ohne Browser, das ist nicht ganz so komfortabel, ja, auf Box.com bekommt vom Computer. Dafür gibt es bei Box.com Secure Web DAV, ja, WebDAV. Und das kann man unter Linux, also ich habe es jetzt unter Ubuntu 11.10 probiert, ganz, ganz, ganz einfach einbinden. Ja. Man wählt, Moment, man öffnet hier den File Manager, ja. Dort wählt man dann oben aus Connect to Server. Dann wählt man Secure WebDAV aus, HTTPS. Dort gibt man dann den Servernamen ein. Oh, Moment, da gucke ich gleich mal das. Bookmarks hier öffnen. So, das ist dann www.box.com/DAV. Ja. Und dort gebt ihr dann halt auch euren Namen und Namen, die E-Mail-Adresse an und das Passwort in diesem Laufwerk und dann öffnet sich ein Laufwerk auf eurem Linux-Desktop und dort könnt ihr dann ganz einfach wie mit einem normalen wie in einem normalen Dateifenster Dateien reinziehen oder rausziehen zum Kopieren. Also das ist wirklich super einfach dann. Die Geschwindigkeit lässt da zu wünschen übrig. Das habe ich ja aber auch schon mal erwähnt, auch auf den Android-Geräten. Also anscheinend ist bei Box.com die Geschwindigkeit ein kleiner Knackpunkt. Ja. Die Geschwindigkeit ist auch bei dem Web-DAV sehr langsam. Also nichts mit High-Speed-Super-Upload, jedenfalls nicht, wenn man jetzt 100 Megabit gewohnt ist. Dann sollte man sich darauf gefasst machen, dass man seine Geschwindigkeit lange nicht ausnutzen kann. Gut, und dann geht's weiter mit den mit Google Plus Zuschriften und den Mails. Und da wäre jetzt zuerst mal eine Mail und zwar vom Markus, also nicht der Markus, der als manchmal redet, sondern ein anderer Markus. ja. Es heißt immer wieder, dass die Oberfläche der Hersteller die Updates aufwendig machen, sehr verzögert. Allerdings wundert es mich, dass es auch noch keine Stable Custom ROMs mit ICS gibt. Weißt du, was außer der Oberfläche noch das Problem darstellt? Treiber, Manpower etc. Ich nutze ein DeFi mit Cyanogen Mods 7.2. Also, lieber Markus, danke für deine Zuschrift. Auf jeden Fall ist die Manpower ein großes Problem. Es ist wohl auch so, dass einige oder die meisten, hier die Custom ROMs anfertigen, halt keine besondere Herausforderung sehen oder keinen besonderen Ehrenreward bekommen, ja, dafür, wenn man ein normales Stock-Android-ROM jetzt eben ja, rausbringt. Ja. Ein anderes Thema könnte vielleicht eventuell auch noch ein Copyright-Problem sein. Das war mal eine Zeit lang auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe da den Überblick ein bisschen verloren in der Custom-ROM-Szene. Aber es ging da eben um diese Apps wie eben der Market oder jetzt eben Google Play und die Musikapplikationen und so weiter, die sind nämlich nicht Open Source, beziehungsweise die Musikapplikation, das stimmt nicht, das ist Open Source, aber es gibt zum Beispiel noch das Gmail, ja, das ist kein Open Source Programm und entsprechend durften dann diese Programme auch nicht genutzt werden in den Custom ROMs, dann musste man das vorher mit einem Backup sichern und dann wieder aufspielen, etc. etc. Also, da gibt es wohl auch in der Richtung her Schwierigkeiten oder gab es zumindest mal. Es ist immer also ein Problem und wie gesagt, also die Ehre kann man da nicht bekommen. Und die größte, ja, ich würde fast sagen, Modergruppe ist zwar ein Einzelner oder war mal ein Einzelner, aber mittlerweile ist jetzt so ziemlich stark angewachsen, ist eben Cyanogen oder wie, ja, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Mann, warum hat er sich keinen vernünftigen Namen gegeben? auf jeden Fall. Die haben ja auch sehr viele eigene Modifikationen mit drin. Das zeichnet dieses Custom ROM ja auch aus. Und deswegen dauert das natürlich sehr lange. Und jetzt kommt noch ich würde sagen, das Hauptproblem dazu. Und zwar die verschiedenen Telefone. Ja. Also du schreibst jetzt, du nutzt ein DeFi, Motorola. Da wird es schon mal ganz, ganz schwierig. Ja. Und es ist in der Tat nicht so einfach, ein Custom-ROM zu produzieren für oder auf Basis eines nicht offiziell erhältlichen ROMs für das Telefon. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Custom-ROM für das Nexus S geben würde, oder gibt es auch, klar. Dann wäre das jetzt nicht so das große Problem, weil alle Treiber, alles schon vorhanden ist. Ja. Für dieses Telefon, aber für das DeFi, da muss ein gewisser Anteil selbst geschrieben werden oder nachgeschrieben werden oder von der alten Version rausgenommen werden, in die neue Version reingebaut werden. Und das ist eine ganz schöne Arbeit. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Also da kommen mehrere Punkte eben hier zusammen. Und bei Google Plus ging es ja auch wieder rund hier in den verschiedenen Kommentaren. Ich lese jetzt erstmal ein paar vor von der letzten Folge. Die war offenbar recht lang, hat auch der Thilo geschrieben, ja. Und Ja, es ist in der Tat so, es ging da auch ein bisschen ums Geocaching und da wurde zum Beispiel vom Thomas geschrieben, als Antwort an den Ingo, das möchte ich gerne nochmal vorlesen, für die Kommentare bei Google Plus nicht ganz so verfolgen. Ingo hat sich da interessiert für das Thema Geocaching. Und er sagt da zum Thema Geocaching: Zum Anfang reicht eine ganz einfache App erstmal aus. Ich nutze notgedrungen so eine ganz einfache. Gibt nicht viele Apps für Samsung Wave und habe bis jetzt auch jeden Cache gefunden. Mache Geocaching, aber auch nicht so intensiv, nur ab und zu mal. Ansonsten habe ich von der geocaching.com-App nur Gutes gehört. Ich muss da noch ergänzen, ich habe von der geocaching.com-App nur Schlechtes gehört. Sorry, dass ich das so deutlich sage. Ich glaube, das ist einer der schlechtesten Geocaching-Apps überhaupt. Die mit Abstand in der Community beste App ist C-Doppelpunkt-Geo, nennt sich die, oder einfach nur kurz C-Geo. Die ist aber nicht offiziell und ist auch nicht so gerne gesehen bei geocaching.com, muss man sagen. Wobei offenbar nach den letzten Postings von geocaching.com, die das aufgegeben haben, User von CGO irgendwie zu sperren oder so weiter. Weil das war, da hätten die können, ja, fast alle, die mobil mit Androids unterwegs waren, hätten die können sperren bei geocaching.com. Das haben die dann aufgegeben. Und ja, also da ist es mittlerweile etwas lockerer. Der Ingo hat auch geschrieben, er ist angemeldet bei opencaching.de und als App verwendet er GeoKompass. Also, wie gesagt, schau dir mal CGeo an, Ingo, und es gibt noch GeoMate und auch NeonGeo. Das soll auch ganz gut sein. Die NeonGeo und CacheMate werden auch offiziell von geocaching.com unterstützt mit allen Vor- und Nachteilen, die eine offizielle Unterstützung mit sich bringt. Da vielleicht nochmal auf den Seiten da gucken. Die Webseite, ich muss mal schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, gleich nochmal probieren, von CGO ist nicht cgo.com. Ja, muss ich gleich mal schauen. Na, auch einen Blick. CGO.org. Das ist also eine Open Source Applikation und da sind auch ein paar Anmerkungen drin, warum zum Beispiel CGO nicht die offiziellen APIs benutzt von geocaching.com und diese Begründung ist zum Beispiel auch sehr, sehr einleuchtend. Gut, dann gibt es hier wieder die Frage Rio, war die achte diesmal und wie wäre es mit ein paar App-Empfehlungen für ICS? Da werde ich wohl nächste Woche noch dazu kommen. Das ist eine interessante Sache. Allerdings ist eine App-Empfehlung speziell für ICS kaum notwendig, weil normalerweise sollten alle Apps soweit laufen. Ja, auf ICS, die auch auf Gingerbread gelaufen sind. Allerdings vielleicht was Spezielles zum System. Dann ich werde noch ein bisschen was gucken, ob man da was findet. Der Thomas schreibt hier oder fragt hier, und schon ist mir die erste Frage eingefallen, ist das Galaxy Nexus mit Keys kompatibel? Wenn nein, gibt es eine andere Möglichkeit, Adressdaten, Kalender eintragen und so weiter zwischen dem Wave S8500 und dem Galaxy Nexus zu übertragen? Nein, das Galaxy Nexus ist nicht Keys kompatibel. Also das Keys ist so ein Thema. Also ich muss das für Samsung Galaxy Tab nutzen. Ich würde mir wünschen, Samsung Galaxy Tab wäre nicht Keys kompatibel, weil das ist echt schlimm. Also am besten, ich muss mal gucken, das Wave 8500, wie kriegt man die Daten darüber? Das war nämlich ja deine Frage, also dein Anliegen. Es ist in der Tat nicht ganz so einfach, aber was man machen kann, man kann mit Keys die Daten zum Beispiel in ein Adressbuch auf dem PC importieren. Ja, das geht ja mit der Software, die man für das 8500 hat. Von dort aus kann man die Daten auf Google Contacts synchronisieren. Ja, also zum Beispiel die Adressbucheinträge. Ja, und wenn man dann mit seinem Google-Account das Handy anmeldet, sind die Daten automatisch im Handy, weil über das Galaxy Nexus, über das Android, kann man es natürlich auch anders machen. Habe ich ehrlich gesagt da allerdings keine Erfahrung damit, weil bei mir läuft alles über die Google Cloud. Das heißt, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ich habe die Daten alle bei Google Kontext, Google Calendar, Google Mail und Google Docs. Und das ist alles nahtlos integriert. Das heißt, egal was für ein Handy, Android-Handy ich drauf mache, ich gebe da meinen Accountdaten an und dann ist alles auf meinem Handy drauf. Alle Kontaktdaten, ja, die Mails sind abrufbar, etc. etc. Und das, also erst quasi die Daten vom 8500 auf den PC in ein entsprechendes Programm importieren und von dort aus kann man dann die Daten auf Google Kontext importieren und dann hat man sie quasi schon automatisch im Handy drin. Das ist jetzt der einzigste Weg, der einzige Weg, dass mir da mal einfällt und auch der leichteste, denke ich mal. Okay, ja, der Peter schreibt dann auch noch, soweit ich weiß, hat das Galaxy Nexus zum Glück, Fragezeichen, nichts mit Keys am Hut, anders als bei den Samsung-eigenen Smartphones ist die Nutzung hier vermutlich nicht vorgesehen. Das ist richtig, ja, also Samsung ist also Keys ist eine reine Samsung-Geschichte, die für die Handys, die offiziell von Samsung vertrieben werden und nicht die Nexus-Reihe, die ja, ja, sagen wir mal, die werden zwar nicht von Google vertrieben, aber sagen wir mal, die eben im Auftrag von Google vertrieben werden. Und wenn die nämlich von Samsung vertrieben würden als offizielles Samsung-Telefon, dann wäre nämlich auch kein Ice Cream Sandwich in der Form drauf, kein Original, sondern auch wieder nur mit Touch. Was gibt's denn hier? Der eBay Bo hat noch geschrieben, in naher Zukunft steht ein neues Smartphone an. Bis dahin wollte ich nochmal mein Desire HD zurücksetzen, da mir ein paar Fehler entgegenfliegen auf dem Display. In beiden Fällen muss ich meine Apps neu installieren. Gibt es mittlerweile eine Funktion, alle Apps auf ein neues Smartphone installieren? Hat sich viel geändert bei Gplay seit meinem letzten Reset. Also da gleich schon mal vorneweg. Normalerweise, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher bei den Sense-Telefonen, aber normalerweise gibt es eine Funktion, die man in den Settings aktivieren kann, ja, die das Backup betrifft. Da macht dann Google automatisch ein Backup der Apps auf dem Server von Google. Das gibt es auch schon bei Gingerbread. Und ich schaue mir jetzt gerade mal hier an. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier. Also bei Ice Cream Sandwich ist hier in den Settings unter Personal dann Backup and Reset drin. Und da muss man natürlich bei Backup My Data hier ein Häkchen setzen. Dann macht er auch das Backup. Man kann auch den Backup-Account festlegen und ein Automatic Restore. Das macht man dann am besten. Also macht man auch, aktiviert man auch und wenn man dann eben das Telefon, das neue hat, gibt dort seine Accountdaten ein, dann wird wie durch Geisterhand alle Programme auf das neue Handy übertragen, die natürlich funktionieren auf dem Programm. Also wenn ein Programm nicht auf dem Handy, wenn eine App nicht kompatibel ist, dann wird die nicht installiert. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht mit zwei Handys und es hat immer sehr, sehr gut funktioniert, ohne Probleme. Und da muss man eigentlich auch hier nicht viel beachten, nur dass man eben diese Backup-Funktion einschaltet. Anderes Thema, auch vom eBay. Gibt es eine Vanilla-Android-Version, die man direkt von Google beziehen kann? Meines Wissens nach gibt es nur die Möglichkeit, mit Cyanogen Android zu bekommen auf einem gerooteten Smartphone. Wenn es keine gibt, warum nicht Anpassungsprobleme für verschiedenste Herstellerkombinationen oder ähnliches? Ja, also das hat damit zu tun, erstmal, weil die Netzbetreiber ein Wörtchen mitzureden haben bei den Updates und jede Firma, die ein Handy rausbringt, muss sich mit dem Netzbetreiber eigenständig verständigen über die Firmware, die da läuft. Zweitens ist natürlich so, dass die Firmen auch ihr eigenes Handy unter Kontrolle haben wollen. Das heißt, die werden nicht mal dran denken, Google zu erlauben, eine offizielle Firmware für ihr Handy anzubieten. Eine ganze Zeit lang war es ja so, dass selbst ein gelockter Bootloader als okay galt. HTC hat da ein bisschen abgedriftet und bietet die Möglichkeit, dass man sein Handy jetzt, also den Bootloader, freischalten kann. Aber dennoch ist es halt so, dass die Firmen das nicht gerne sehen und die wollen halt ihr eigenes ROM drauf haben. Und Google scheint das auch ein Stück weit da zu respektieren. Und es wäre natürlich schon sehr vermessen, wenn jetzt Google sagen würde, hier, also das ist, nehmt unser ROM, das ist besser oder so, ja, in der Richtung. Das würden dann einige Firmen vielleicht gar nicht so witzig finden und das gäbe Probleme. Also das sind einmal firmeninterne Probleme von diesen Herstellern, Anpassungsprobleme kann ich mir sicherlich auch vorstellen, weil wenn Google jetzt für jedes Gerät, das auf dem Markt ist, ein eigenes Update anbieten würde, dann müssten die da schon jede Menge Leute damit beauftragen und beschäftigen, damit es auch funktionieren würde. Deswegen denke ich, sind beide Seiten da mit einverstanden, dass sie sich ja, bei den Updates um ihr eigenes Handy auch selbst kümmern. Ja. Für die Verbraucher ist das natürlich teilweise nicht so toll, aber es ist, ja, ich würde sagen, verständlich aus Firmensicht her. So, das eigentlich, Fragen gibt es sonst eigentlich keine mehr. Ich sehe, da der Tito hat auch noch ein paar Antworten gegeben. Ja, können wir auch mal noch Dings reinmachen, fragt Tilo oder so. Okay, also dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und die App der Woche ist bei mir diesmal SNES. Soid. Genau. Also es gibt da ein paar verschiedene Apps, ja, die den SNES emulieren. Ich rede jetzt von SNESoid. Der ist nicht offiziell im Market erhältlich. Es gibt allerdings auch noch SNESTROID. Der ist im Market erhältlich. Der unterscheidet sich ein bisschen. Also ich fand jetzt insgesamt gesehen den SNESoid etwas besser. Ja. Und jetzt werdet ihr staunen, in Verbindung oder ja, meine zweite App der Woche hat auch was damit zu tun. Ja, aber ich rede jetzt erstmal nochmal von diesem SNESoid. SNESoid ist eben ein SNES-Emulator, Super Nintendo Entertainment System Emulator. Der ist recht gut, da, die Kompatibilität ist auch recht hoch. Und schnell ist er auch. Die Bedienung auf dem Display ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so hundertprozentig, aber es ist möglich, dass man Hardware-Geräte verbindet, zum Beispiel über Bluetooth-Joysticks oder Pads. Das geht tatsächlich. Ich habe sogar mal eine Zeit lang eine Wii-Fernbedienung dazu benutzt, allerdings geht das leider nicht auf Samsung-Geräten. Aber es ist, macht Spaß, selbst auf dem Display zu spielen. Kommt natürlich aufs Spiel an. Ein heißes Action-Game wird vielleicht manchmal ein bisschen schwierig sein mit den Touchscreen-Kontrollen. Ne? Während zum Beispiel Adventures, Rollenspiele etc. da doch schon ein bisschen freundlicher sind, weil man dann eben nicht so extrem schnell reagieren muss. Und das macht, wie gesagt, ziemlich Spaß. Und es gibt auch jede Menge ROMs im Netz. Ja. Gleich vorneweg, um solche ROMs nutzen zu können, braucht ihr das Original. Ja. Also nicht technisch, aber ihr solltet es haben. Ja. Es gibt allerdings auch modifizierte ROMs. Das ist mehr oder minder so eine Grauzone. Ja. Einige Firmen, die gibt es auch schon nicht mehr und ja, da ist zwar, sag ich mal, das Copyright nicht unbedingt frei, aber das hält zurzeit keiner. Ja. Aber da muss man immer ganz schön vorsichtig sein. Jedenfalls ist der Download von ROMs im Prinzip eine Grauzone. Ja. Auch eine Grauzone, die aber von den Firmen oft geduldet wird, sogar meistens geduldet wird, sind sogenannte Fan- Übersetzungen. Ja, in Filmen sind es zum Beispiel Fansubs, bei Animes wird das tut sich das großer Beliebtheit erfreuen. Da gibt es auch einen Ehrenkodex, dass zum Beispiel, wenn das Spiel dann in Deutschland oder in dem entsprechenden Land rauskommt, dass dann diese Fansubs gelöscht werden, sobald eben eine Firma eine Lizenz erwirbt. in dem entsprechenden Land. Das ist fair und es ist auch zu unterstützen, dass es so gehandhabt wird. Und dann gibt es eben auch Übersetzungen von Videospielen. Ja? Eine bekannte Übersetzung war, glaube ich, mal, oder Umsetzung war, glaube ich, Secret of Monkey Islands, wenn ich das richtig weiß, auf eine Portierung auf ein anderes System. Dann gab es auch nochmal so ein Revival, ein Remake von anderen LucasArts Games. Wie hat das nochmal geheißen? The Day of the Tentacle oder sowas, glaube ich, ja. Und Maniac Mansion. Ja, die Titel, die sind schon sehr, sehr alt, aber die erfreuen sich halt doch noch großer Beliebtheit und deswegen gibt es solche Fanübersetzungen oder Erneuerungen, Verbesserungen, neue Versionen, Weiterentwicklungen, sogar neue Teile davon ständig. Und ein solches Spiel war zum Beispiel oder ist Sailor Moon Another Story RPG, also ein Rollenspiel. Sailor Moon, die allseits bekannte Anime-TV-Serie, dürfte noch vielen ein Begriff sein. Ja? Mondstein, Flieg und Sieg hieß es bei uns. Ja? Moon Prison Power Make-up. Im Original und ja, da kriege ich wieder ganz kribbelige Finger. Auf jeden Fall gibt es davon dieses RPG, aber bisher nur in Japanisch. Seit einiger Zeit wurde das allerdings von Fans übersetzt und zwar richtig gut ins Englische. Da gibt es auch eine eigene Website dafür, Sailor Moon Another Story, die habe ich hier auch verlinkt. Und die bieten auch das ROM für SNES zum Download an, unter anderem auch Soundtracks und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch schon mal anschauen und dann entscheiden, ob ihr das installieren wollt. Auf jeden Fall, das Spiel selbst macht riesen Spaß, ist halt so ein typisches älteres natürlich Rollenspiel und ich meine, das ist fast schon egal. Für Sailor Moon Fans ist das natürlich das Nonplusultra. Die Grafik ist SNES, ja, und es macht aber Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Die Story ist ausgiebig und man hat da doch einige Stunden Spielspaß daran und man muss da auch ein bisschen Zeit investieren, um die Rätsel zu lösen, die am Anfang ganz profan und schnell zu lösen sind und das auch keine große Schwierigkeit hat. Danach gibt es allerdings zum Beispiel Kämpfe gegen die Gegner, bei denen man schon ziemlich aufgerüstet sein muss. Und so wie es natürlich auch bei einem RPG ist, da steigen dann die Levels, man kriegt neue Waffen, neue Ausrüstung, kann man sich besorgen und so weiter und so weiter, um dann eben den Charakter hochzupushen. Also, SNESuite als App der Woche und als, naja, App der Woche kann man nicht sagen, als Spiel der Woche vielleicht, ja, eben dieses Sailor Moon Another Story Roleplay Game. Und damit komme ich zum Ende des Uncasts. Und wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das tun unter Google Plus. Einfach oben in der Suche Plus Uncast eingeben. Twitter at Androidcast. Ich komme noch rein. Facebook. Ja, gucke ich gar nicht mal rein. Entschuldigung. Mail. Uncast@thenetcast.com und die ganzen Links und Informationen zu der Seite, wo ihr auch die Programme herkriegt und so weiter, findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten mit dem S hinten dran. Und auch noch mal kurz: Intro- und Outro-Musik ist von Zero Project. Der Titel heißt Infinity und lizenziert in der Creative Commons License 3.0 bei SA. So, und damit sage ich Tschüss, habt eine schöne Woche, haltet eure Antennen steif. Bis nächstes Mal. Tschüss.